Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des sehr, 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 sehr guten Podcasts, wie man aus dem Wald ruft. Es ist eine ganz, ganz besondere Folge. Ich sage das oft, aber heute ist es wirklich besonders, denn man hört es vielleicht, das Publikum macht kurz Geräusche, ein Raunen geht durch die Menge. Wir sind nicht allein. Felix, du bist bei mir, das kann ich schon mal verraten, aber wer ist denn noch hier und wo sitzen wir denn hier eigentlich?
Ja, also da hinten sitzt Franzi, dann haben wir hier den Sven. Also wir sitzen auf der Phosphor-1-Tagung in der Stadthalle in Rostock. Und es ist irgendwie so doppelt und dreifach ein ganz besonderer Moment. Irgendwie werden unsere Orte, wo wir Podcasts aufnehmen, auch immer abstruser. Also früher saßen wir irgendwo in der Jagdhütte oder bei uns im Büro und jetzt sind wir auf einmal hier in der Stadthalle.
In einem Tagungsraum sogar.
Ich wollte gerade sagen, es ist nicht direkt die Stadthalle. Ne? Also
sonst spielen hier
erst
so,
Mario Barth, dann genau. Wir.
So. Oh Gott.
Mit denen werfen wir uns gerne in einen Topf. Genau. Also wir sind hier in so einem schönen Tagungsraum und wir nehmen hier einen Live-Podcast quasi auf, also vor Publikum, aber der wird dann nicht live gestreamt, sondern später veröffentlicht. Genau. Also es ist alles ganz wild, ganz neu.
Und unser Publikum sind die Besucher der Tagung. Also Genau. Wahrscheinlich größtenteils Forstleute. Vielleicht auch Leute aus dem Naturschutz oder aus so forstnahen Bereichen. Wir haben ja schon viel hier erlebt, aber ich glaube, das sprengt jetzt wirklich den Rahmen.
Was wir heute erleben, das ist Wahnsinn.
Die letzten Tage waren aber wirklich spannend. Gestern Abend waren wir hier an der Walfischbar, haben alle ein kleines alkoholfreies Weizen getrunken und so. Ich war um 2.30 Uhr im Bett. Ich habe gehört, ein paar Leute, der harte Kern ist sogar noch da geblieben und dann fuhren keine Taxis und auch keine Züge mehr. Und die sind bis 4 Uhr, saßen die noch am Strand und haben und den alkoholfreie Weizen getrunken.
Traumhaft.
Haben noch bei irgendeinem Hotel geklopft, ob die da noch ein alkoholfreies Weizen kriegen. Und sind dann um 4 Uhr in den ersten Zug gestiegen und sind jetzt heute hier. Und das muss man ja wohl auch mal belohnen. Ja. So, aber was machen wir denn jetzt hier?
Ja, wir nehmen jetzt einen Podcast auf und das ist nämlich dann die dritte oder vierte besondere Komponente. Nicht mit einem Gast, sondern mit drei Gästen. Und ich würde sagen, weil wir haben schon ein bisschen Druck gekriegt und es ist alles hier schon ein bisschen zeitstressig. Aber ihr sollt natürlich eure vollen 45 Minuten bis Stunde kriegen. Deswegen würde ich sagen, begrüßen wir unseren ersten Gast, oder?
Willst du nicht noch das Thema verraten? Macht es der Gast dann?
Ja.
Okay, dann. Julia, wir begrüßen Julia Roblick auf unserer Bühne. Ja, es ist hier, das Konzept ist kein Konzept und deine Auftrage ist jetzt...
Also ich habe heute noch, weil du meinst, wir haben da so viel Feedback gekriegt, ich habe heute noch das Feedback gekriegt, dass unser Podcast unorganisiert ist. Also es geht weiter.
Du bleibst dir treu. Julia, wir haben dich ja nicht umsonst eingeladen. Hast du eine Idee, warum du hier sitzen könntest?
Also ich glaube, es muss was mit Startups zu tun haben.
Aha, genau. Also das ist ein bisschen das Thema der heutigen Folge. Wir haben verschiedenste Menschen, ich sag mal, aus dem Themenkomplex Startup heute hier. Und was ist dein Bezug zum Thema Startup?
Ich arbeite beim Startup bzw. helfe dabei, ein Startup gerade mit aufzubauen. Und zwar auch ein Startup, das eben Forst- bzw. Waldbezug hat.
Was heißt das genau? Was macht ihr?
Ich bin von Hula Earth. Wir kommen aus München und wir versuchen, Biodiversität einfach messbar zu machen. Also, ihr habt ja vorhin gesagt, euer Podcast heißt, wie es aus dem Wald
wie
ruft.
Wie man aus dem Wald ruft.
Ja, genau. Und wir versuchen eigentlich alles, was sozusagen Geräusche im Wald macht, irgendwie aufzunehmen und das einer Art zuzuordnen.
Das ist ja das perfekte Match.
Ist perfekt eigentlich. Ich frage mich auch, warum ich noch nicht früher eingeladen bin.
Fragen wir uns auch.
Wir haben ja manchmal, also wir müssen ja mal die große Brücke schlagen, weil die meisten Leute haben da gar kein Gefühl für, aber viele, oder wir haben Artikel dazu geschrieben und Liz, unsere Mitarbeiterin, die ist da mal ganz hart drin, die ist bei Merlin Bird ID, das ist ja so eine Vogelerkennungs-App.
Ja, natürlich.
So ein bisschen sowas. Ist das sowas in der Art? Also sowas wie, oder PlantNet, du fotografierst eine Pflanze und der sagt dir, was für ein Vogel das ist.
Ja.
Ist das sowas in der Art? Nein! Oh Gott! Du fotografierst eine Pflanze und sie sagt dir, was für eine Pflanze das ist, oder du hörst eine Vogelstimme und die App, das Internet, sagt dir, was ChatGPT sagt dir, was das für ein Vogel ist.
So genau so, nur natürlich noch viel besser.
Ja.
Genau, wir haben Sensorik wirklich selbst entwickelt und die basiert auf Bioakustik. Also kann man sich vorstellen, wie sehr sensitive Mikrofone, die können jede Art von Geräusch, Frequenz wirklich aufnehmen und dann wird dieses Geräusch auf dem Sensorgerät direkt verarbeitet. Und eben zugeordnet. Also dann kommt am Ende raus, hier war jetzt das Rotkehlchen zum Beispiel.
Und warum ist das wichtig? Also Macht ihr das aus Spaß an der Freude? Oder?
Nee, uns ist eben aufgefallen, dass Biodiversitätsdaten gerade eigentlich gar nicht irgendwie aufgenommen werden. Also es gibt eine riesengroße Datenlücke. Und wir sagen immer, ja, Biodiversität ist eben so relevant für unsere Umwelt. Ich muss jetzt kurz hier das Zitat droppen, aber tatsächlich über die Hälfte des globalen GDPs hängt eben davon auch irgendwie ab.
Also was, des globalen?
GDPs.
Das musst du erklären.
Also, für unser Publikum, nicht für uns.
Also. Sozusagen der Wert der Weltwirtschaft.
Ja,
genau. Okay. Ja. Heißt, sehr viel der Weltwirtschaft hängt von Natur ab und wir können das gerade gar nicht messen. Und das wollen wir eigentlich tun. Also wir wollen irgendwie der Natur oder dem Wald einen Wert zufügen.
Das heißt, das ist quasi eure Geschäftsidee.
Ja, kann man so sagen.
Und wie macht man jetzt aus so einer Idee ein Geschäft? Also wie funktioniert quasi Startup?
Also ich glaube, da müssen immer ein paar Faktoren zusammenkommen. Und ich glaube, die zwei wichtigsten Faktoren, jetzt auch aus unserer Erfahrung, sind auf jeden Fall einmal das Team und eben das Problem. Team heißt vor allem irgendwie, man muss natürlich Leute finden, die erstmal eine Vision haben, die sich irgendwas Verrücktes ausdenken, so wie, hey, mit einem Sensor können wir über 10.000 Arten irgendwie automatisch bestimmen. Und am besten ist das Team auch noch recht komplementär, heißt irgendwie kommt aus verschiedenen Bereichen, also Natur, Wirtschaft, Tech in unserem Fall, genau, und findet sich zusammen und kann dann irgendwie auch diese Idee, diese Vision mit Leuten teilen und Leute dafür motivieren. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und der zweite Teil ist eben, man muss irgendwie ein Problem finden, das für recht viele potenzielle Kunden eben auch relevant ist. Ja, also man muss wirklich einen Schmerzpunkt finden, den man lösen kann.
Wir haben im Vorhinein zu der Podcast-Aufnahme haben wir noch so ein kleines Werbevideo quasi gedreht. Da habe ich gesagt, also manchmal hat man ja einfach so Ideen im Kopf oder man läuft so durch den Wald und denkt so, ja, eigentlich, das müsste mal jemand machen. Ne? Und das, so ist es dann bei euch gewesen. Also es gibt dieses Thematik halt, Biodiversität, das ist nicht messbar. Oder man müsste halt so eine Liste dann durch den Wald schicken, die dann mit ihrer Merlin-Bird-ID oder die kennt so viele Vögel, dass sie das irgendwie super kann. Und dann notiert sie das und macht und tut. Und das ist natürlich wahnsinnig aufwendig.
Genau.
Aber ja, durchaus relevant und wird ja auch gemacht. Also wofür wird sowas genutzt? Also weil ich sag mal, das wurde ja früher auch schon gemacht, aber jetzt ist es was anderes. Also wofür wird das genutzt?
Genau, also wir sind auch vor allem in zwei Bereichen aktiv. Der eine ist eben Bereich der Landnutzung. Das kann vor allem auch relevant sein, um Lieferketten zu prüfen oder eben zu schauen, hey, was für Naturmaßnahmen werden umgesetzt und kann man das irgendwie verifizieren, dass diese Maßnahmen auch irgendwas bringen? Zum Beispiel irgendwie weniger Dünger, weniger Pestizid etc. Einmal das. Und das ist tatsächlich auch recht relevant für Planung von Infrastrukturprojekten, weil man auch immer schauen muss, hey, was ist eigentlich für Natur vorhanden? Greifen wir in die Natur ein? Und wie stark greifen wir da ein? Also das heißt, es muss zum Beispiel ein Gutachten passieren. Genau, da können wir ins Spiel.
Okay, heißt, also wie funktioniert das dann konkret? Ihr geht dann raus und hängt euer Startup auf, eure Idee oder wie funktioniert euer Team?
Genau, wir schicken entweder die Sensoren raus und dann werden die Sensoren entweder vom Waldbesitzer oder vom Landwirten direkt aufgehangen. Mhm. Und das ist alles. Dauert 5 Minuten.
Wie muss ich mir den Sensor vorstellen?
Es ist wie so eine Box, so groß wie deine Hand wahrscheinlich, grün.
Ja. Damit sie nicht auch sehr wie meine Hand.
Damit sie auch sehr gut getarnt sind. Ja. Da ist noch so ein Solarpanel mit dran, weil die sind komplett autonom. Also die funktionieren in Echtzeit und eben autonom. Das heißt, du hängst sie einmal auf, drückst auf an und dann musst du für die nächsten 5 Jahre nicht mehr ran sozusagen.
Ah, so lange laufen die dann auch?
Ja, können auch sozusagen noch länger schauen, weil man will sich das natürlich immer langfristig anschauen, ne? Was verändert sich.
Und dann, also heißt dann, es Tag und Nacht
Tag und läuft Nacht, das. Genau, da kannst du dann wirklich sehen, gestern Nacht um 4.32 Uhr war das Rotkehlchen nochmal da.
Nachts? Sind die nachts aktiv?
Ich weiß es
nicht. Das ist so morgen. Nee, das ist ja die Sache. Jetzt. Also ich habe das mal im Studium nämlich gemacht, da haben wir so eine, das war nämlich so ein, eigentlich passt das sehr gut, das war so ein, ich weiß gar nicht, wie es hieß, es war auf jeden Fall ein Modul und da wurden so Windenergieanlagen quasi fiktiv geplant und dann musste man 3 Flächen vergleichen und sagen, wo sind die wenigsten Vögel und dann so nach dem Motto, da wo die wenigsten sind, da können wir die Windenergieanlage hinstellen.
Genau.
Und dann mussten wir nämlich schön im Sommer, das war irgendwie so gerade Juni, Mitte Juni, wo es natürlich richtig früh hell wird, um 3.30 Uhr aufstellen und wie die Doofen dann da stehen an der Hecke und dann immer entweder mit Merlin-Bird-ID oder dann kann ich auch schon irgendwann so wenigstens 10, 15 Vögel und so, das ist jetzt die Mönchsgrasmücke, dann muss das in deinen
Hälfte,
genau, ja. Und das musst du ja theoretisch, musst du ja sagen, okay, wir haben Zugvögel, heißt, die kommen dann, weiß ich nicht, der Schwarzstorch ist im Winter nicht da und der muss ja auch irgendwie kartiert werden, gerade weil das so eine besondere Art ist, heißt, also sowohl die Tageszeit,
ja.
die mich sonst nerven würde, übernehmt ihr quasi und auch die Jahreszeit. Also ich muss ja. nicht mehr in der Kälte oder nicht in der Hitze draußen alles stehen. Dann so
genau. Okay. So, das heißt, ihr habt ein...
Das nimmt mir ein Problem, aber
ich sehe es. Nicht nur dir. Ja. Das heißt, ihr habt ein Problem ja. identifiziert
genau.
und offensichtlich, du bist nicht alleine, sondern nee. Ihr habt ein Team. Das heißt, ihr seid jetzt quasi fertig und das Business läuft? Oder wie kommt man, an welchem Punkt des Prozesses zu einem, ich sag mal, eigenständigen großen Unternehmen, was sehr erfolgreich ist und viel, viel Geld erwirtschaftet ja. und einen großen Impact für die Nachhaltigkeit leistet?
Ja, ja.
An welchem Punkt dieses Prozesses seid ihr?
Ich würde schon noch sagen, dass wir in der frühen Phase sind. Was heißt frühe Phase? Wir haben ein Team, wir sind gerade 15 Leute, wir haben über 20 Kunden, heißt, wir sind schon am Markt, also wir haben den Markteintritt geschafft und wir machen auch schon Umsatz. Mhm. Ganz profitabel sind wir logischerweise noch nicht. Das sind auch die wenigsten Startups in der frühen Phase. Genau, deswegen bleibt Kapital natürlich irgendwie ein wichtiges Thema für uns. Aber genau, jetzt gerade sind wir eigentlich eher in der Phase von, wir haben ein Problem, wir haben einen Kunden, wir haben die ersten Kunden und jetzt müssen wir das sozusagen skalieren, also weiter ausrollen im Markt.
Und Kapital ist ein wichtiges Wort. Da kommen wir, ich würde das so zurückstellen, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Was braucht es denn noch, um jetzt quasi zu skalieren?
Ich glaube vor allem auch irgendwie wichtige Partner und da Unterstützung. Vor allem irgendwie auch wichtige Netzwerkpartner, wo wir, glaube ich, das Glück hatten, irgendwie einige mit dabei zu haben. Zum Beispiel auch die Future Forest Initiative.
Aha, Zapperlot. Leute, vielleicht merkt ihr es schon. Eventuell ist der Ablauf ein bisschen geskriptet, aber wir haben geheime Codewörter. Denn du hast gerade die Future Forest, ich weiß es immer nicht, Initiative.
Ja.
Wenn wir doch bloß jemand von diesem Laden hier hätten, der uns da weiterhelfen kann. Und die haben euch unterstützt.
Genau, ja.
Und bevor wir dich jetzt fragen, was die gemacht haben, würde ich sagen, machen wir einen kleinen Protagonistenwechsel. Julia, vielen, vielen Dank. Das
vielen
war schon mal
Dank
sehr spannend.
Euch.
Und schon, Moin. Hoppla, sitzt hier jemand ganz anderes. Mensch, wer bist denn du?
Ich bin so überrascht, Ben von der Future Forest Initiative.
Aha, es ist ein, erst Englisch, dann
der
Deutsch.
Der Fehler ist uns erst später aufgefallen. Wirklich? Das war so natürlich. Future ja. Forest war ein schönes Wort und dann haben wir einfach Initiative gesagt.
Ja, ah, ich verstehe. Okay, also Future Forest Initiative. Finde ich, geht mir auch besser über die Lippen. Wer bist du und was machst du? Also was macht die Future Forest Initiative?
Ich bin Mitgründer der FFI und wir unterstützen Startups dabei, im Wald Fuß zu fassen bzw. richtig Gas zu geben.
Und was genau brauchen Startups?
Startups brauchen, du musst nur überlegen, die bringen eine Innovation schnell in den Markt, eine neue Idee. Das heißt, du kommst mit einer Technik oder einem neuen Prozess und jetzt geht es darum, welche Rolle kann der im Wald spielen? Du brauchst also Partner, mit denen du überlegst, wie bringe ich das im Wald? Am besten Förster, Forstpraktiker, mit denen du überlegst, macht dieser Sensor, macht dieser Roboter in diesem Zusammenhang Sinn? Macht er überhaupt das, was er tun soll? Vielleicht brauche ich noch einen Wissenschaftler, der das begleitet. Und wie komme ich von den Prototypen überhaupt zu einem Serienprodukt? Wer gibt mir das Geld? Und das wollen wir bereitstellen. Netzwerk, Verbindungen, Partner, die den Startups dabei helfen.
Das heißt, ihr habt dann quasi euch mit Julia und ihren Kolleginnen und Kollegen zusammengesetzt und gesagt, Mensch, Julia, guck mal hier, geile Idee. Aber oder vielleicht, ich kenne da jemanden, weil ihr seid connected in der Forstbranche, sage ich wahrscheinlich.
Das ist nämlich auch, ich schlage mal so ein bisschen die Brücke zu Forst erklärt vielleicht. Also,
sehr gut.
Das hat man ganz oft, dass, weil der Forst ja so super nischig ist und da so also sowohl von den Personen sehr eigen sind, als auch so von den Themen, die man so hat, braucht man eigentlich, oder finde ich, braucht man mal so ein bisschen jemanden, der einen an die Hand nimmt oder einen mitnimmt. Und wir haben das öfter mal, dass uns die Leute fragen, die sagen so, weiß ich nicht, wir haben irgendein Projekt oder die haben irgendeine Idee und fragen auch mal, ja, genau, uns hat letztens jemand gesagt, ich bin jetzt im Ruhestand und ich will gerne Bäume anziehen und die, also irgendwelche Pflaumeneichen, die hole ich mir dann aus Italien und ziehe die an und verschenke die. Darf ich das denn einfach so? Und das ist dann so quasi die Brücke, seid ihr. Also der die Fragen dann quasi beantwortet, wo man sagt, so, wo kommen wir da rein? Geht das alles so, wie wir uns das vorgestellt haben? Oder genau.
Im besten Fall ja. Ich meine, Startups sind meistens Akteure, die kommen mit irgendeiner disruptiven Idee, ist das große Wort.
Also nicht Bäume pflanzen.
Genauso das, was es eigentlich schon am Markt gibt, ja. Dafür sind eigentlich andere zuständig. Wir überlegen, wie bringt man was wirklich Neues auf den Markt? Mhm. Und bis vor 10 Jahren ist die Frage, ist die Forstbranche der Ort dafür? Ist der bereit für Startups? Die machen doch nur Holz, brauchen wir das? Aber das ändert sich gerade brachial. Und es gibt ganz viele Leute, die tatsächlich auf der Suche sind, Waldbesitzer, die sagen, hey, durch den Klimawandel, bei mir kommt jetzt Holzsortimente, Holzarten hoch. Ich habe keine Ahnung, was ich damit tun soll. Sägewerke haben Probleme, weil sie sich überlegen müssen, wie passt man sich an die veränderten Bedingungen an. Und dann haben wir...
Ja, das möchte ich kurz erklären, weil wir haben ja auch einen Bildungsauftrag für die Hörerinnen. Also wir sind ja hier forstintern, aber die Leute draußen am Äther, wie man früher gesagt hat, die ja nicht. Also Holzsortimente heißt, der Wald verändert sich durch den Klimawandel und plötzlich haben wir ganz andere Baumarten im Wald stehen. Zum Beispiel andere Baumarten, auch vielleicht andere Zusammensetzungen von Bäumen miteinander. Und damit können, das ist zum Teil neu. Und die haben, also das war nur der Lektüre-Schlüssel zu dem, was du gerade sagst. Jetzt darfst du weitersprechen.
Nee, du hast komplett recht. Also eigentlich ist gerade eine der spannendsten Phasen der Waldwirtschaft überhaupt, weil die steht unter enormem Druck durch Klimawandel, aber auch die Gesellschaft, die einfach weiterhin Grundwasser in der Landschaft braucht und ein angenehmes Klima. Also man muss, irgendwie muss sich was ändern. Und auf der anderen Seite haben wir so viele neue Technologien, Akteure zur Hand, dass wir wirklich die Chance haben, jetzt auch Dinge neu zu denken. Vielleicht neue Einkommensmodelle auch zu schaffen für die Waldwirtschaft.
Ist das so? Gibt es wirklich viele neue Akteure? Weil ich, also du bist ja da, du sitzt ja quasi an der Quelle, weil ihr das so ein bisschen sammelt. Offensichtlich habt ihr viel mit Startups zu tun. Ich sag mal, ich als normaler Waldbesucher oder Wald, ich besitze leider keinen Wald, aber normaler Waldling, sag ich mal, ich kriege davon gar nicht so viel mit, ehrlich gesagt. Würdest du sagen, es gibt da echt gerade so ein richtiges... So ein Pool an großen Ideen oder an tollen Ideen? Oder gibt's, passiert da viel?
Den Pool an Ideen gibt's. Die Märkte wachsen gerade noch relativ langsam. Also es ist noch leicht, sich in funkelnde Roboter zu verlieben, die durch den Wald fahren. Die lösen aber noch kein Problem. Mhm. Aber was wir auf jeden Fall erleben, ich meine, man mag zu ihnen stehen, wie man will. Tesla in Brandenburg, die haben das Problem, wenn kein Grundwasser da ist, können die nicht mehr produzieren. Also arbeiten die jetzt schon mit Waldbesitzern zusammen, unterstützen die beim Waldumbau, damit mehr Grundwasser gebildet wird durch Mischwälder statt durch die Kiefernreinbestände. Ja. Und da entstehen völlig neue mögliche Kunden für die Waldwirtschaft. Dass man als so eine Art Umweltdienstleister auftritt und nicht mehr nur vom Holzverkauf lebt.
Das ist vielleicht das, was man dazu sagen muss, weil Forstwirtschaft hat sehr, sehr lange in der Vergangenheit primär, und so haben, also wir haben es im Studium tatsächlich nicht mehr so gelernt, aber es wurde immer gesagt, früher war das so, primär einfach durch oder vom Verkauf des Holzes gelebt. Und das funktioniert jetzt halt eben nicht mehr. Und da kommen dann halt diese vielen kleinen und großen Ideen ins Spiel.
Genau, und wir sind gerade in der Phase, wo es gibt, ihr kennt noch den Flixbus-Battle, verschiedene Akteure sind mit dem Busservice da, wer sich durchsetzt, weiß man nicht. Und wir haben jetzt in verschiedenen Bereichen zahlreiche Akteure, die auftreten. Wir haben Akteure, die Biodiversität messen. Wir haben Akteure, die sich mit Robotik ausprobieren, um den Fachkräftemangel zu überwinden. Oder CO2-Zertifikate handeln.
Was gibt's noch für Themen? Also kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Oder also?
Ja, das ganze Thema Plattform ist natürlich sehr relevant. Also CO2-Credits kommen ja so ganz langsam und jetzt schielen schon die ersten auf die berühmten Biodiversitäts-Credits. Aber das, was ich gerade am Beispiel von Tesla angesprochen habe, du musst in Zukunft wahrscheinlich immer öfter in deiner Wertschöpfungskette als Unternehmen darauf achten, wie manage ich das Naturrisiko? Und da sind Akteure aus der Waldwirtschaft eigentlich super aufgestellt, um auf Landschaftsebene gewisse Risiken zu managen. Nehmen wir das Beispiel Nestlé, die generieren sich als der große Vorantreiber von regenerativem Kaffeeanbau. Das machen sie nur, damit die Plantagen investierbar bleiben, damit die Finanzwelt denen weiterhin Geld gibt für die Erweiterung der Plantagen, damit die Versicherungsprämien gering bleiben. Und das sind so, diese Resilienzmärkte sind so ein Gebiet, was sich am Horizont abzuzeichnen beginnt.
Ja. Ich finde es irgendwie ganz spannend, weil du, eigentlich haben wir dich ja vorgestellt, als du bist der Mensch, der die Forstbranche kennt und hilft in Startups. Ich habe aber das Gefühl, dass du mir jetzt als, ich habe ja gerade gesagt, Forstling, auch gerade neue Welten eröffnest, mit denen ich mich wahrscheinlich, oder ich sag mal, im Studium habe ich mich damit auf jeden Fall zu wenig auseinandergesetzt, dass das Themen sind, die wichtig sind, die größer werden und sowas. Das kam vielleicht mal hier und da dran. Felix, du hast gerade auch schon eine lustige Studienanekdote gesprochen. Was würdest du sagen? Also,
ist ja, das, also ja, ich, also ich, wie wir das halt am Anfang gesagt haben, früher war so, ja, Wald ist zum Holzhacken da und jetzt ändert sich halt ganz, ganz viel. Und was man halt auch sagen muss, da machen wir jetzt ein riesengroßes Fass auf, es gibt halt auch immer mehr Regularien. Ne? Also es gibt immer mehr, und das spricht dann jetzt eben Hula Earth an, immer mehr Punkte, weil früher hat man gesagt, ja, ob der Vogel da singt oder nicht, das ist mir doch egal. Hauptsache ich mache hier Fichte und BC und 100 Euro den Festmeter.
Jetzt hast du
und
aber wieder so viele Fachworte
benutzt. Ja, das war jetzt extra, das war jetzt übertrieben. Also es war so nach dem Motto, der Wald ist Holzacker und jetzt kommen halt viele Regularien. Also ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Also
jetzt, wenn ich es richtig verstehe, seid ihr so eine Art Treffpunkt, Sammelstelle für Menschen mit guten Ideen, für Startups, und das heißt, ihr habt so ein Pool von Startups, mit denen ihr irgendwie zusammenarbeitet? Gibt es schon so ein paar, die sind jetzt groß und Die sind jetzt schon eigenständige große Unternehmen. Julia winkt gerade.
Julia auch, natürlich. Ja. Ja. Nee, wir sind seit 5 Jahren dabei. Wir haben jetzt
ihr seid auch ganz frisch noch.
Genau, also, ja. Ganz jung. Aber,
Forst ist ja 5 Jahre nichts.
Ja. Genau, also in der Zeit, wir hatten aus ganz Europa um die 200 Bewerbungen von Startups. Wir haben 40 begleitet. Also man merkt, es gibt tatsächlich auch einige, die in dem Bereich unterwegs sind. Und wir haben verschiedene Programme, wo wir dann europaweit in den Medien, in Online-Medien natürlich vor allem Aufrufe starten. Bewerbt euch, wenn ihr Lust habt, eure Idee in den Wald zu bringen. Wir haben aber auch Events wie das Future Forest Forum, wo wir dann von der Politik über Investoren, über die Wissenschaft bis zu Waldbesitzern alle zusammenbringen, die du brauchst, um neue Ideen in die Realität zu begleiten. Weil das ist Startup. Du kannst dich nicht in deinem Silo verstecken. Du musst über deine Gedanken reden, du musst Partner finden. Und da unterstützen wir durch Formate.
Wie groß muss ich denn sein, damit ich mich bei euch überhaupt melden kann? Also muss ich so da so ein bisschen...
Muss ich schon drei Kollegen haben? Oder? Ja, oder kann das nur so ein Skizzenblock sein, wo ich sage so, ja, also ich würde ja gerne mal das und das machen? Oder?
Naja, das, was wir machen, ist, was typischerweise als Accelerator bezeichnet wird. Dann kommst du am besten mit einem Startup, was gerade in Gründung ist oder schon gegründet ist, Inkubator. Und wir unterstützen euch dann bei den nächsten Schritten, bei der Ausarbeitung eures Geschäftsmodells, bei der Suche nach ersten Kunden. Es gibt aber überall in Deutschland jetzt schon Menschen, Akteure, Institutionen, die dich dabei unterstützen, wenn du was gründen willst. Also Gründerservices an den Hochschulen oder in jeder mittleren und größeren Stadt gibt es eigentlich auch Startup-Ökosysteme, nenne ich es mal, wo man sich zu verschiedenen Treffpunkten regelmäßig zusammenfindet. Und die unterstützen dich bei den ersten Schritten.
Und wenn ich dann die ersten Schritte hinter mir habe und dann, ich sag mal, ich habe mich jetzt bei euch beworben und ihr sagt, ey Jan und Felix, tolle Idee, Öffentlichkeitsarbeit für den Wald, das klingt klasse. Das geht jetzt gerade in eine komische Richtung, aber sagen wir mal, ein paar Monaten, Jahren, whatever, hat Hula Earth ja bei euch geklingelt und gesagt, hallo, wir sind hier. Wie unterstützt ihr dann so ein Startup wie Hula Earth?
Oder wie bewertest du das? Was guckst du dir da an? Also wie guckst du auf so ein Unternehmen, wenn du da... Also,
ja. Da hatten wir ein ganz spannendes Format getestet. Also wir haben das Glück, dass unser Firmensitz ein sehr schönes Schloss im Harz ist, in dem man wo Leute zusammenkommen können in einer inspirierenden Umgebung. Drum herum sind die ganzen Wälder. Und wir haben 9 Startups, die Biodiversität messen, zusammengebracht und 6 Wissenschaftler, die das begleitet haben. Und dann haben wir gemeinsam, wir schimpfen das Innovationssprint, ne? Man arbeitet gemeinsam ein paar Tage an der Frage, sag mal, wie können wir denn Biodiversität jetzt wirklich messen? Und macht es vielleicht Sinn, diesen Laserscanner, den Startup A hat, mit dem Akustiksensor von Startup B zusammenzudenken? Dann kommen die Wissenschaftler dazu und überlegen, ja, das und das müsstet ihr dann beweisen, um zu weisen, dass das valide ist. Waldbesitzer kommen dazu und überlegen, wie sie das in ihren Alltag integrieren. Also so eine intensive Woche, wo man mal Ideen hin und her wirft, Partnerschaften aufbaut. Das ist so ein Format, was wir in dem Kontext anbieten. Und es gibt natürlich 1000 Wege, dann zu bewerten, ist das Team solide aufgestellt, ist die Idee solide, passt der Wirtschaftsplan? Ganz häufig ist es der Charakter von der Person, überzeugt die dich, dass die entgegen aller Widerstände ihre Idee durchsetzt und nicht nur die kalten Zahlen, wobei... Wir haben nachher wahrscheinlich, es gibt ja noch andere Akteure, die dann sehr viel mehr auf die Zahlen schauen müssen, wenn sie in die Bewertung gehen.
Bevor wir das geheime Wort sagen, was sich quasi ablöst, hätte ich dazu noch eine Frage, und zwar, du hast gerade dieses Wort Businessplan oder Wirtschaftsplan genannt oder sowas. Ist das auch eine Sache, bei denen ihr helft? Weil, also, das stelle ich mir auch als große Hürde vor. Man hat vielleicht eine Idee, man hat vielleicht auch eine Kompetenz in einem Fachbereich, aber man hat meistens keine Ahnung von Unternehmensführung und erst gar nicht von wirtschaftlichen Entscheidungen oder sowas.
Genau, also das, was wir vor allem machen, wir haben ein großes Netzwerk an Menschen, Mentoren, die Lust haben, Startups zu unterstützen. Von sogenannten Business Angels, die Privatkapital investieren wollen, bis erfahrene Gründer oder Wissenschaftler, die einfach gern ihr Wissen teilen. Die machen das ehrenamtlich zum großen Teil. Die arbeiten mit den Startups zusammen. Die können zum Teil die Geschäftsmodelle durchschauen. Andere sind dafür da, die wissenschaftliche Validität sich mal anzuschauen. Und das ist bei jedem Startup anders. Da gibt es kein Rezept. Jeder hat seine eigenen Herausforderungen, Chancen und Probleme. Und das versuchen wir dann möglichst klug zu matchen. Und einige brauchen dann halt den Experten, der das Geschäftsmodell sich anschaut. Und andere müssen halt noch ganz tief in die Frage einsteigen, wie kann ich von dem Prototypen irgendwie in eine Serienproduktion kommen? Was sind die Zertifizierungen, die ich dafür noch brauche? Sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen großes Netzwerk an Mentoren.
Okay, ich verstehe. Also ich dachte, es wäre einfacher, ehrlich gesagt.
Ich wollte gerade sagen, was hast du, was du jemandem raten würdest? Also das wollte ich eigentlich, eigentlich sind wir sehr ruppig in die Folge reingestartet, weil eigentlich wollte ich das nämlich erzählen, dass Simon, der Dritte im Bunde von Forst erklärt, der Forst erklärt mitgegründet hat. Wir sind immer mal so in Göttingen zu einer Studienzeit noch durch die Stadt gelaufen und hatten wir hier mal eine Idee und da mal eine Idee. Was würdest du jemandem raten, der mal so eine Idee hat? Also wie kommt man quasi von der Idee dann zum Startup, wenn wir noch mal so 5 Schritte ungefähr zurückgehen wollen?
Das Allerwichtigste, rede mit allem und jedem über deine Idee. Nicht verstecken. Die okay. klaut dir niemand. Du okay. willst die umsetzen und dann findest du einen Partner. Also es gibt in jeder Stadt, die etwas größer ist, Göttingen und sowas, mit Sicherheit auch Akteure, die Startup-Events durchführen. Da googelst du Startup plus Göttingen und findest ein Event, gehst dahin, redest mit allem und jedem, findest die Ansprechpartner. Und so kommt eins zum anderen, ohne Angst, einfach mal anfangen. Wenn man am Anfang weiß, was alles auf einen zukommt, wird man es nicht machen. Deswegen einfach reingehen.
Sehr gut. Dann bleibt aber noch ein ganz großes Problem bestehen. Und jetzt kriege ich über euch viel Kompetenz, viel Input, viel Know-how. Ich bringe selber was mit, ich habe mein Team, ich habe mein Problem gefunden. Eine wichtige Komponente fehlt ja noch und die ist ja am Ende das Geld. Habt ihr das auch?
Wir leider nicht in großem Umfang, aber in unserem Netzwerk ein zentraler Partner von Anfang an. Also dieser Partner ist, der agiert seit Jahren im Hintergrund und baut das Startup-Ökosystem im Hintergrund und steht nicht als Held auf den großen Bühnen, aber dieser Partner hat auch ein paar Fördertöpfe auf der Seite und das ist die Landwirtschaftliche Rentenbank.
Jetzt, das ist ja wohl ein Wort. Vielen, vielen Dank, Ben. Ein Applaus. Und schon wieder, man hört es, ich weiß nicht, ob man es hört nachher in der Folge, aber was hier natürlich passiert ist, dass wir schon wieder einen neuen Gast haben. Es ist wirklich, ich weiß gar nicht, was ich zu diesem neuen Format sagen soll. Mein Kopf kommt nicht hinterher. Mensch, wer bist du denn?
Ja, ich bin Hagen Augustin, ich bin Investment Manager bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank.
Das ist ja praktisch. Ich habe schon viel von deinem Arbeitgeber gehört. Erzähl mal, was macht die Rentenbank?
Ja, die Rentenbank ist die Förderbank für die deutsche Forstwirtschaft, für die Agrarwirtschaft und die ländliche Räume. Und wir fördern Innovationen in den Bereichen und haben da auch spezielle Förderangebote für Startups, insbesondere auch für Forst-Startups.
Was genau muss ich mir unter, wie hast du gesagt, Förderangeboten vorstellen?
Ja. Da kann man unterscheiden. Also es gibt Fremdkapital, das heißt, man bekommt Kredite und muss sie am Ende zurückzahlen. Mhm. Es gibt aber auch Eigenkapital. Eigenkapital bedeutet, ein Startup muss Anteile an seinem Unternehmen an Investoren verkaufen und der Investor spekuliert oder plant damit, am Ende das Kapital, was er investiert hat, zu vervielfältigen und dann auszusteigen. Und genauso gibt es dazwischen Mischformen, die nennen sich dann Mezzaninkapital.
Wie schreibt man das?
Mit Doppel-Z auf jeden Fall.
Ah, okay, ich hätte es mit S geschrieben. Ja. Gut, dass ich gefragt habe. Ja.
Falls du es demnächst mal aufschreiben möchtest.
Naja, ich habe ja auch einen. Ja.
Darüber hinaus gibt es auch noch viele Zuschüsse. Also da insbesondere in der sehr frühen Phase, wenn man an Prototypen entwickelt, also noch gar nicht vielleicht ein konkretes Geschäftsmodell hat, gibt es auch viele Forschungsförderungen. Aber die Rentenbank bietet ein sogenanntes Nachrangdarlehen an. Und das ist eben ein Mezzanin-Förderinstrument. Das heißt, wir sind kein klassischer Kredit, den man von seiner Hausbank bekommt. Startups haben üblicherweise Probleme, Geld auf dem normalen Markt zu erhalten. Also weil es einfach mit einem technologischen Risiko einhergeht. Wir haben es eben gehört, es gibt noch Entwicklungsbedarf an dem Produkt. Genauso wenig Jahresabschlüsse, wenig harte Zahlen. Und da kommen dann die Förderbanken ins Spiel, die genau da die Lücke schließen, die Finanzierungslücke. Und das ist häufig eine Mischform. Also unser Darlehen sollte man im besten Fall zurückzahlen.
Ja.
Aber es hat andere Vorteile. Also es ist extrem günstig. Der Zinssatz ist niedriger, als man sonst wo zahlen würde. Und im Falle einer Insolvenz würde es auch anders behandelt werden.
Und Ich wollte mal kurz reingehen. Heißt also, um jetzt mal bei unserem Beispiel oder was zu bleiben, heißt, ich habe diese Box entwickelt und ich habe eine tolle Idee und ich weiß, okay, Biodiversität, das ist das Thema. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Leute kennengelernt, die sagen, ja, in meinem Wald, da will ich das aufhängen und so. Und ich habe auch schon ein paar Ingenieure und wir haben schon so ein paar Prototypen gebastelt. Und mit der Idee gehe ich jetzt, kann man das sagen, ist ja Konkurrenz, Sparkasse. Ich gehe zu meiner örtlichen Sparkasse und sage, hör mal, hast du mal 3,5 Millionen? Ich würde da gerne in große Produktion gehen. Dann sagen die wahrscheinlich, vielen Dank.
Aber wir melden uns.
Wir melden uns. Ja. Und das ist dann nicht die richtige Adresse quasi.
Bei den meisten Startups nicht, weil es einfach viel zu risikoreich ist.
Okay,
aber Sie können sich gerne bei uns melden.
Also,
wir Genau.
Ich wollte nur den Unterschied klar machen. Ja,
genau,
ja.
Richtig.
Aber was macht ihr anders? Also was ist bei euch anders?
Also wir können einfach Risiko. Viel mehr Risiko tragen. Okay. Es gibt ja auch die privaten Investoren, die einfach auf Profit abzielen. Die tragen natürlich auch Risiko, aber die wollen dann auch wieder aussteigen. Und bei uns ist das so, dass wir den Startups ein Nachrangdarlehen geben und die Startups auch dabei unterstützen, weitere Mittel einzuwerben. Also üblicherweise durchläuft so ein Startup mehrere Finanzierungsrunden. Das heißt, ganz zu Beginn haben sie, sag ich mal, eine Finanzierungsrunde von 1-2 Millionen. Und das wird dann immer größer, weil sie ja schnell wachsen wollen und dann immer mehr Kapital benötigen, um einfach das Unternehmen und den Umsatz zu skalieren. Und genau, da treten wir halt auf.
Aber ihr nehmt ja wahrscheinlich auch nicht jeden mit jeder noch so mittelmäßigen Idee,
nein,
oder?
Nein,
also wenn
nein.
ich jetzt mit meinem...
Ich wünschte, wir hätten noch so eine Kamera, die dann immer so Julia zeigt, weil Julia macht so die ganze Zeit so mimische Reaktionen, entweder Daumen hoch, Daumen runter. Also wie prüft ihr das oder wie, worauf achtet ihr, wenn ihr jetzt, also ich sag mal, Felix und ich bewerben uns jetzt mit unserer sehr tollen Idee Öffentlichkeitsarbeit bei euch. Worauf achtet ihr, wenn ihr entscheidet, ob ihr jemandem jetzt Geld gebt, auf gut Deutsch gesagt?
Genau, dahinter steckt ein tiefer Prüfprozess, eine sogenannte Due Diligence. Das heißt, wir gucken am Anfang, ist das überhaupt ein Startup, was in unseren Auftrag und Förderfokus reinpasst? Also wir würden jetzt keinen... Weiß nicht.
Wenn ich jetzt sowas Absurdes wie Elektromotoren für Autos entwickeln Autos, würde, das wäre jetzt nicht euer
nicht. E-Traktoren gerne oder Roboter im Bereich Forst, wenn er Wiederaufforstung betreibt, das schauen wir uns sehr gerne an. Und dann gucken wir uns üblicherweise einen Businessplan an. Also das Startup legt uns eine Präsentation vor, wo sie das Problem erklären, ihre Lösung, die Innovation, die sie entwickelt haben, auch auf den Markt und die Wettbewerbe eingehen. Da müssen sie dann darstellen, was machen sie besser als ihre Konkurrenz. Und letztendlich auf das Team. Das Team ist gerade in der frühen Phase sehr entscheidend. Und was für Know-how bringen die Gründer mit? Haben sie tiefes Branchenwissen oder sind das Quereinsteiger? Was nicht unbedingt schlecht sein muss, aber es muss sich halt ergänzen. Und wir steigen dann immer tiefer ein. Wir ziehen auch Experten zu Rate, die gucken sich das Geschäftsmodell auch an. Mhm. Dann pitcht das Startup vor diesen Experten.
Und das sind dann diese weltberühmten Elevator-Pitches, wo man dann ganz schwitzig in seinem Anzug bei der Bank steht und sagt, ich habe da mal eine Idee.
Ja. Ist das so oder ist das auch mittlerweile viel entspannter?
Bei uns läuft das alles online.
Aber schriftlich oder...
Die Startups pitchen selbst online.
Ja, okay.
Und die Experten sind meistens dann dazugeschaltet. Aber es funktioniert so wie bei der Höhle der Löwen. Die Startups präsentieren sich 10 Minuten lang und dann hatten die Experten bei uns 30 Minuten lang Zeit, sie zu durchlöchern und Rückfragen zu stellen. Und wir haben die natürlich vorbereitet, die Experten, haben im Vorfeld auch schon mal mit den Startups gesprochen. Und anschließend steigen wir noch tiefer ein und sprechen mit weiteren Referenzkontakten, zum Beispiel Kunden oder auch der FFI beispielsweise, wenn sie die in ihrem Accelerator schon gecoacht haben. Mhm. Da auch mit Leuten aus der Wissenschaft, um das Problem besser zu verstehen oder auch die Technik. Also da gibt es viele Facetten, die wir uns anschauen müssen und natürlich auch die Finanzpläne. Also die reichen uns neben diesem Pitch-Deck auch eine Finanzplanung ein und dann sieht man meistens so ein, wir nennen es Hockey-Stick an Umsatz. Also
im besten Fall.
Im besten Fall, genau. Ja. Damit arbeiten wir dann, spielen ein bisschen, ziehen da auch ein bisschen was ab, zu sehen, okay, hat er das Hand und Fuß und weiß nicht, ein Umsatz von 2 Millionen steht jetzt dem auch eine Verkaufsperson oder ein Vertriebler gegenüber.
Jetzt bin ich aber natürlich schon, wenn ich kurz einhaken darf, bin ich schon interessiert, wie oft hat das jetzt gut und wie oft schlecht geklappt?
Wie oft hat der Hockeystick nach unten gezeigt am Ende?
Also ein Großteil der Startups, die wir fördern, wir sind mittlerweile bei, ich glaube, 34 Startups, denen wir das Nachrangdarlehen ausgegeben haben. Ein Großteil überlebt noch und entwickelt sich auch sehr gut. Aber klar, Insolvenzen gehören dazu, sag ich mal. Also man sagt, 9 von 10 Startups gehen auch pleite und das ist am Ende notwendig, um auch die zu fördern, die dann am Ende überleben und ein großes Unternehmen aufbauen.
Verfolgt ihr das dann so im Detail mit? Kannst du sagen, woran die scheitern?
Das ist auch vielfältig. Häufig ist das auch eine Folgefinanzierung, die dann fehlt, weil sie einfach noch nicht in der Phase sind, sich über eigene Umsätze zu tragen. Und ja, da gibt es manchmal, also gerade je spätphasiger ein Startup wird, desto mehr Kapital beispielsweise für Material wird benötigt. Und das ist teilweise ganz schön schwierig, also dieses Wagniskapital einzuwerben. Und da sind wir aber auch als Förderbank aktiv und investieren in solche Fonds, die dann das Geld wiederum in Deutschland streuen.
Also ist es beim Startup auch wie beim Wald, der so verschiedene Phasen hat, in denen er sich entwickelt? Und wie alt muss, also ein Baum wird ja, weiß nicht, wie alt wird ein Baum, hängt von der Baumart ab. Ich sag mal, der hat ja auch noch eine Zerfallsphase, aber das, also wie lang, über was für Zeiträume reden wir bei so einem Startup?
Bis 600 Jahre?
Bis sie auf eigenen Beinen stehen
können. Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Startups, die schaffen das nach 3 Jahren, manche schaffen das auch direkt. Die können sich bootstrappen, nennt sich das. Also in der Startup-Welt gibt es so seine ganz eigene Sprache.
Ich merke das schon.
Aber manche schaffen es erst nach 5 oder 10 Jahren. Also Okay. Das ist dann häufig ein, also Wachstum steht sich in der Waage mit Profitabilität häufig. Also, und das beides in Einklang zu bringen, das ist letztendlich auch die Schwierigkeit für so ein Startup.
Und über was für Summen, ich frage jetzt einfach mal geradeaus alles, ne? Über was für Summen sprechen wir? Also reden wir hier immer über direkt irgendwelche Millionenbeträge oder sogar noch viel größere Sachen? Oder geht es auch mal um ganz kleinere Startups, die gar nicht so viel brauchen?
Also gibt beides. Wir sind gedeckelt auf 800.000 Euro. Mehr können wir gerade nicht ausgeben. Aber das ist schon eine
pro
Stange.
Startup
pro Startup, ja, genau. Okay. Aber das ist schon viel Geld. Andererseits finanzieren wir die Startups auch über einen gewissen Zeitraum. Also das sind dann 1, 2, manchmal auch 3 Jahre. Und in den Finanzplanungen der Startups planen sie ja dann häufig nach 1 oder 2 Jahren mit weiteren Geldern. Also da, gerade wenn sie wachsen wollen, benötigen die mehr Kapital. Mhm. Und dann sind das Rundengrößen von 2 Millionen, aber auch, weiß nicht, man nennt das dann Pre-Seed, Seed, Series A. Das sind so die Begrifflichkeiten.
Ich habe so viele neue Worte heute gelernt.
Irgendwann redet man auch über 20, 30 Millionen. Gerade wenn sie eine Produktionsanlage bauen wollen, dann ist das sehr kapitalintensiv.
Hast du ein Lieblingsstartup, was ihr so begleitet habt? Oder darfst du das nicht sagen? Julia meldet sich wieder.
Ich möchte das nicht sagen. Aber also, das wäre jetzt unfair den anderen gegenüber.
Fair. Du machst deinen Job, glaube ich, ganz gut.
Ja. Aber ich finde alles cool, was auch wirklich eine Tech-Komponente hat. Also was, wo irgendwie Ingenieursleistungen hinterstehen und sag mal, irgendwie eine wissenschaftliche Basis hat und da wirklich die Forstwirtschaft oder auch Agrarwirtschaft voranbringt.
Ja. Schlechte Nachrichten für deine Idee mit der Öffentlichkeitsarbeit, Felix.
Wir haben auch eine Kamera, also seht das auch.
Okay, das heißt, aber wenn ich es richtig sehe, so diese Frage, wie viel Geld brauche ich und was mache ich mit dem Geld, das ist gar nicht bei euch, sondern das muss ich mir vorher gründlich überlegen, zum Beispiel, indem ich Ben frage oder Ben mir Leute empfiehlt, die sich das mit mir überlegen. Und dann, wenn ich ein gutes Konzept habe und sage, okay, jetzt so kannst du, so, ich bin überzeugt davon, so läuft's, dann komme ich zu euch und sage,
genau, Mensch, dann meldet sich das Team bei uns und dann machen wir diesen ganzen Prozess, schauen uns das Team an, sprechen mit Experten, fahren auch vor Ort hin. Also wenn ein Roboter entwickelt wird, dann wollen wir uns den natürlich auch anschauen und uns überzeugen, ob der auch wirklich funktioniert oder was noch zu tun ist, damit er auch verkauft werden kann.
Also du hast ja schon gesagt, also ihr geht da schon sehr viel Risiko ein, aber ihr macht auch viel gegen das Risiko, oder? Also,
richtig.
Das muss man auch sagen, wenn ich jetzt höre, du bist bei einer Förderbank angestellt, dann würde ich ja denken, ja, du bist irgendwie Bankkaufmann, lang gewesen und in Frankfurt gelebt und irgendwie dahin reingerutscht, aber du bist eigentlich studierter Förster, richtig?
Ich bin Agrarwissenschaftler.
Ach, Agrarwissenschaftler,
genau, sorry. Genau, Agrarökonom, bin auf dem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden, habe auch einen Förster als Onkel und sag mal, der Bezug zur Forstwirtschaft ist immer da gewesen und dann genau Landwirtschaft studiert und über Umwege letztendlich in diese Venture Capital Szene und Startup Szene gelangt. Also ich bin da ein Quereinsteiger, das habe ich mir dann angeeignet. Aber das ist auch wichtig zu verstehen, dass man ein Verständnis hat für diese Probleme, die das Startup lösen will. Also darum geht es letztendlich. Und da reicht Finanzwissen alleine nicht aus, sondern man muss auch die andere Seite verstehen, und das zu bewerten können.
Jetzt meinte Ben vorhin, dass sich da in der Forstbranche richtig was tut in den letzten Jahren. Also dass wir jetzt dass man dann eine Veränderung merkt, dass einfach gerade so in dieser Startup-Szene viel passiert. Ist das auch dein Eindruck oder sagst du, nee, war schon immer gleich oder so?
Nee, ich glaube auch, dass da sich einiges tut und viele Startups, jetzt insbesondere mit KI, gibt es halt viele neue Geschäftsmodelle, Bürokratie, die abgenommen wird. Genauso mit Satellitentechnologien, um Waldbrände frühzeitig erkennen zu können. Also da tut sich schon ganz viel. Und ja, auch die FFI, die da einiges tut. Also dieses Ökosystem muss weiterentwickelt werden, um auch neue Startups, sagen wir,
zu pushen
ja, und entstehen zu lassen. Also die brauchen gerade in dieser frühen Phase irgendwen, der sagt, hier, gründe das doch mal aus oder wir haben hier einen Zuschuss und dann geht doch zur Rentenbank und so entwickelt sich das immer weiter und dieses Ökosystem wird immer reifer und dann auch, genau, irgendwann entstehen dann die großen Unternehmen hoffentlich.
Ich bin so gespannt, was wir so in, keine Ahnung, in drei Jahren ist ja die
nächste Phosphor-Einzahlung.
Wo wir dann stehen. Ob Julia dann hier als CEO berichtet. Hagen, vielen, vielen Dank. Ich fand es einen richtig spannenden Einblick. Und da wir unserem wir haben für dich kein Codewort ausgemacht. Ich sage, das Codewort ist einfach vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Danke dir. Ja, Felix. Was sagst du?
Ja, herrlich. Also ich finde es richtig gut. Von vorn bis hinten, auch mit dem wilden Start. Durch die Idee, also es betrifft mich jetzt nicht persönlich, also ich werde mir leider keine Audio-Horchbox, ich muss euch leider enttäuschen, in meinen Garten hängen, oder ich habe nicht mal einen Garten, vielleicht liegt es auch daran. ich habe es ja so ein bisschen erzählt, wir sind ja auch eigentlich mehr oder weniger ein Startup oder ein kleines Unternehmen.
Aber wir haben bis heute keinen Businessplan, das ist vielleicht das Problem.
Ja, deswegen. Aber naja, auf jeden Fall dieses so Ideen von vorne nach hinten mal durchzudenken. Und tatsächlich ist bei mir auch immer so gewesen, dass ich dann noch dachte, okay, wo kommt dann eigentlich die Kohle her? Und wer sagt dann so, ja, hier, du, nimm mal die 800.000, die vertraue ich dir mal an. Also ja, fand ich ganz spannend. Echt cool.
Ich fand es auch richtig, richtig interessant. Ich glaube, ich sag ganz ehrlich, wenn ich früher gewusst hätte, wie... Also, dass es schon Strukturen gibt und dass es Leute gibt, die einem helfen können aus einer Idee, dann hätte ich jetzt, also ich hatte jetzt keine gute Idee, ne? Aber ich glaube,
da wäre was gekommen.
Naja, wenn man, das ist so ein bisschen wie Ben sagt, ne? Wenn man halt das oft kommuniziert und sowas, dann kann halt was passieren und das tust du ja nicht, wenn du gar nicht daran glaubst, dass du die Option hast. So, und vielleicht hätten wir auch viel selbstbewusster jetzt mit auch so, also ich meine, ich habe das jetzt mal so als Gag gesagt, wir haben ja auch eine Business-Idee gehabt und sowas. Forster Klett ist ja immer so als Spaßprojekt, wir wollen halt den Leuten ein bisschen was zum Wald erzählen, gewachsen und trotzdem haben wir jetzt irgendwie ein Unternehmen. Wir haben uns selber nie so als Startup gesehen. Dafür kenne ich auch zu wenig englische Begriffe, glaube ich. Aber tatsächlich, also wenn ich gewusst hätte, was es so für Möglichkeiten gibt, hätte man, glaube ich, auch coole andere Dinge tun können. Und ich habe auch so ein bisschen, wie du das ganz am Anfang meintest, man läuft manchmal durch die Gegend und dann hat man so, ja, fuck, da ist ein Problem. Ich hätte eine geile Lösungsidee, aber meistens versinkt das dann im Sande.
Wie es dann so ist. Ja. Aber ja, vielleicht läuft ja gerade jemand hier durch den Wald, hört unseren Podcast und denkt sich so, jetzt gehe ich raus.
Ich baue den voll mechanisierten, voll technologisierten Auszeichner, ja, der die Bäume anmalt oder so.
Was ist die nervigste Aufgabe?
Viele Leute hören ja unseren Podcast beim Auszeichnen.
Ja.
Ich glaube, da sehe ich noch Potenzial.
Ja.
Das kann man doch auch durch KI ersetzen.
Ja, KI und so.
Ich fand es auf jeden Fall wirklich richtig cool. Ich bin richtig froh, dass wir diesen Podcast hier machen konnten. Es ist eine lange Entstehungsgeschichte, die erzählen wir wann anders mal in der Making-of-Folge. Aber es ist dann alles so irgendwie ganz von selbst entstanden, weil plötzlich war so, ja, Rentenbank und ja, FFI, und aber wir brauchen auch noch einen Protagonisten. Und dann war Julia plötzlich da und ich finde, es hat sich perfekt aneinander gefügt. Und ich bin richtig froh, dass wir das jetzt so mit so einem roten Faden hier erzählen konnten. Ich würde mal wirklich sagen, wer auch immer das vorhin zu dir meinte, dass wir hier ein Chaos-Konzept hätten, ne, der soll sich mal warm anziehen und diese Folge hören. Ich glaube, wir haben hier einen guten roten Faden heute durchgezogen. Mir bleibt eigentlich nicht mehr viel als Danke zu sagen. Wir müssen ein ganz, 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 ganz großes Danke sagen an den Forstverein natürlich, der uns heute hier, also wo wir zu Gast sein dürfen, die uns vertraut haben mit unserem Format, die gesagt haben, jo, wir machen das, wir stellen euch hier die ganze Infrastruktur und sowas. Das ist mega, mega gut. Bei wem möchten wir uns noch bedanken, Felix? Bei der Person, dessen Handy gerade klingelt, auf jeden Fall eventuell. Natürlich bei unseren Gästen. Es war ja sehr unruhig, ne? Sollen wir nochmal in Ruhe die Namen sagen? Also es war Julia Rublik von Hula Earth. Checkt alle Hula Earth aus, kann man googeln, findet man dann. Es war Benjamin Kowalski vom FFI. Kann man googeln. Initiative. Kann man googeln, findet man dann. Ganz, ganz cool, tolle Leute auch. Dann war es Hagen Augustin von der Rentenbank. Kann man auch googeln, findet man auch dann. Und alle Sachen, wenn die ihr nicht googeln wollt, könnt ihr auch einfach in die Shownotes klicken. Das ist, da verlinken wir dann auch alles nochmal. Da findet ihr weitere Informationen und so weiter und so fort.
Genau. Wenn, Felix, ja? Ja, wenn ihr uns fördern wollt, könnt ihr das machen. Du, aber wir brauchen kein Geld, wir brauchen nur euer Lob und euer Feedback. Also wenn ihr Feedback habt, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Auf allen möglichen Plattformen gibt uns Sterne.
Aber am liebsten auf unserer Website forsterklärt.de, ja. Da gibt es immer einen Blogpost zu jeder Folge. Und da versuchen wir
immer sehr lustige Texte.
Da Felix schreibt sehr lustige Texte zu jeder Folge.
Ohne mich jetzt selbst zu loben.
Nee, ich würde das auch so bestätigen. Ich freue mich immer, die zu lesen. Und ich freue mich noch mehr, dann die Kommentare von den Leuten zu lesen. Also da könnt ihr sehr, sehr gerne einen Kommentar dalassen. Vielleicht gucken unsere Gäste ja auch mal in die Kommis und antworten selber, falls ihr Fragen an die habt. Oder ihr schreibt denen eine Mail. Ja, ansonsten haben wir gar nicht mehr so viel zu sagen. Außer
bis bald.
Im Wald.